auf ein Wort aus dem Heine-Reiseführer Urlaubsziel Mallorca 1967. Pagera. In dessen Nähe übrigens zwei weitere sehr beliebte Badezonen der Insel liegen. Camp de Mar und Cala Fornells. Pagera vermittelt keine wesentlich anderen Eindrücke, als wir sie von der Fahrt entlang der Ostküste mitgebracht haben. Der einzig nennenswerte Unterschied im äußeren Bild besteht darin, dass hier die grünen Hügel hinter dem Strand gleich ziemlich hoch ansteigen und sich etwas mehr landeinwärts schon als geschlossene Bergrücken formieren. Unweit der Playas de Pagera, nur wenige Kilometer in Richtung Südost, zieht die stille Bucht von Santa Ponsa ihren Bogen. Sie war 1229 die Hauptlandestelle der aragonischen Invasionsflotte unter König Jaime I. Hoch auf einem flachen Felsvorsprung steht auf breitem Sockel eine helle Gedenksäule mit einem Kreuz auf der Spitze und erinnert an den Triumph des Conquistadores über die maurischen Herren Mallorcas. Die Kleinstadt Andratx, die wir nach kurzer Weiterfahrt von Pagera nur 7 Kilometer entfernt erreichen, bildet die Schwelle zur C710, auf der wir jetzt in Richtung Nordost rollen. Sie führt in einem ständigen kurvenreichen Auf und Ab durch eine prachtvolle Berggegend und läuft dann wieder auf die Mittelmeerküste zu. Die gut ausgebaute Straße beschreibt auf diesem Teilstück einen weiten Bogen und umgibt dabei einen Gebirgszug mit dem 1026 Meter hohen Pic Galazzo als beherrschenden Gipfel. Um diesen Berg ranken sich einige wahre, auch einige nicht ganz glaubwürdige Geschichten. Zu den bewiesenen Histörchen gehört das böse Missgeschick eines französischen Geometers, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach Mallorca gekommen war, um einige wichtige Landvermessungen vorzunehmen. Monsieur Arago, so hieß der Wissenschaftler, hatte sich auf die Kuppe des Pic Galazzos begeben, um von dort Maß zu nehmen. Als die Nacht hereinbrach und der Abstieg ins Tal nicht mehr ratsam erschien, schlug Monsieur Arago etwas unterhalb des Gipfels sein improvisiertes Nachtlager auf und machte zur Erwärmung ein kleines Feuer an. Im Irrglauben, der Herr Gelehrte aus Frankreich wurde mit Hilfe des Feuerscheins die damals Mallorca bedrohende französische Mittelmeerflotte auf den Plan rufen, stiegen erboste Dörfler aus dem nahen Estelenche zum Pic auf und nahten sich dem Nachtlagernden mit armdicken Knüppeln. Ende der wahren Geschichte: Monsieur Arago konnte den Zürnenden gerade noch im Schutz der Dunkelheit entkommen und schlich sich ins jenseitige Tal hinab. Als armer Fischer verkleidet, gelang ihm einige Tage später die Flucht von der Insel. Valdemossa, ein typisch mallorquinisches Bergdorf mit Terrassengärten, schlanken Zypressen, romantischen Gassen und einer stark vom Religiösen her bestimmten Atmosphäre, liegt über 400 Meter hoch am Ausgang eines Tales von seinen Badeplätzen, aber etwa anderthalb Stunden zu Fuß entfernt. Mit dem Namen Valdemossa, insbesondere mit der Catuja, einem früheren Refugium des Kartäuserordens, verbindet sich ein hochinteressantes Kapitel der Geschichte Mallorcas. Verbindet sich zugleich im literarischen Bereich mit vielen Widersprüchen durchsetzte Rückerinnerungen an den Winter 1838-1839. Erst wenige Jahre zuvor auf Order der liberalen spanischen Regierung in privaten Besitz übergegangen, beherbergte die Catuja damals von Mitte Dezember 1838 bis Mitte Februar 1839 die schon erwähnte französische Romanschriftstellerin George Sand, deren Kinder Solange und Maurice und den an Tuberkulose erkrankten, knapp 29-jährigen Frédéric Chopin. So lohnend es wäre, das wechselvolle Schicksal der Kartause von Valdemossa näher zu beleuchten, ausgehend von ihrer ursprünglichen Rolle als Sommerresidenz des kränkelnden Königs Jaime II und hinführend bis zu ihrer heutigen musealen Bestimmung, wir wollen lieber dem anderen, menschlich gesehen, uns nach mehr berührenden Thema den Vorzug geben. Die aparte und sehr eigenwillige Baronin Dudevant, Tochter eines Offiziers, laut Taufregister Paris 1804, Mademoiselle Amalie Lucille Aurore Dupin, seit ihrem 18. Lebensjahr verheiratet, hatte 1830 ihren Mann verlassen, mit dem Romane schreiben begonnen und schnell Karriere gemacht. Ganz Frankreich kannte bald die Bücher der extravaganten Frau Indiana, Valentine und Lilia, angereichert mit spitzer Kritik an der feinen Gesellschaft. Das Pseudonym George Sand, dem Namen des Schriftstellerkollegen Sandeau entlehnt, wurde zum Begriff. Und inmitten einer Sphäre künstlerischen Lebens, getragen von den Genies eines Balzac, Victor Hugo, Dumas, eines Liszt, Berlioz und Meyerbeers, lernte die Baronin auch Chopin kennen, mit dem sie bald ein leidenschaftliches Liebesverhältnis verband. Die Catulla von Valdemossa war der kleinen Reisegesellschaft, die im November 1838 nach Mallorca übersetzte, zunächst völlig unbekannt. Man hielt sich vorerst in Palma auf. George Sand, gleichermaßen um Chopin wie um ihren sensiblen Sohn bemüht, war bitter enttäuscht. Die günstigen Wetterprognosen, die in Paris gestellt worden waren, erwiesen sich als unbedacht und leichtfertig. Ausgerechnet dieser Winter war kühl, windig und nass. Die ufernahen Teile der Stadt waren häufig von dicken Nebelschwaden durchzogen. Man überlegte nicht mehr lange, besprach sich mit den wenigen Bekannten in Palma und zog eilig aufs Land hinaus, in eine Villa des bereits erwähnten, nicht weit entfernten Establishements. Der Umzug wurde abermals zur Enttäuschung, denn ein nicht heizbares Haus, nur für die warme Jahreszeit geplant, konnte keinen ausreichenden Schutz vor der Feuchtigkeit und Kälte bieten. Am 15. Dezember 1838 wurde schließlich die Kartause von Valdemossa für 8,5 Wochen zum Zufluchtsort der Reisenden. Auch hier, angesichts einer wunderbaren stillen Terrasse, von den Bildern einer schönen Landschaft umfangen, wurde es nicht wesentlich angenehmer, geschweige denn erholsamer als in Palma oder Establishment. Der kranke Chopin litt in dieser Zeit besonders. An einen Bekannten schrieb er vom Sarg, in dem er seine Nächte durchwachen müsse. Es scheint wie ein Wunder, dass Frédéric Chopin in dieser ihn einengenden, bedrückenden Umgebung die Kraft dazu fand, eine ganze Reihe von Klavierkompositionen niederzuschreiben, die zu den zauberhaftesten Werken der Musikliteratur gehören. George Sand hat sich später, im zeitlichen Abstand von dem deprimierenden Mallorquiner Winteraufenthalt, recht unterschiedlich über die Insel und ihre Menschen geäußert. So findet sich in ihren Darstellungen viel Positives, Lobendes, aber auch Böses und Bissiges, das in wenig schmeichelhaften Prädikaten gipfelt. Wenn heute in der Kartause von Valdemossa die Räume gezeigt werden, in denen die Reisegruppe aus Palma damals gewohnt hat, erfährt man von diesen heiklen Dingen so gut wie überhaupt nichts. Die Verklärung des Vergänglichen liegt über der Museumsszene.